The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Und mit ihr, Carla. Heute zu Gast Berlins skurrilster Stadtführer und Internetphänomen Rio Juncke über unsere Hauptstadt. Hallo Carla.
Hallo Chris.
Wie oft warst du in deinem Leben schon in Berlin?
Ich glaube, ich war vielleicht 4, 5, 6 Mal. Irgendwie sowas.
Und magst genau. du Berlin?
Ich mag Berlin. Ja, es bekommt ja nicht so den besten Ruf, hat es ja nicht jetzt unbedingt. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Also ich mag den Lifestyle eigentlich, glaube ich, ganz gerne, der da so gelebt wird. Und ich habe da auch Familie gehabt und die waren eigentlich auch alle ganz zufrieden. Also ich meine, klar, jede Stadt hat so ihre negativen Seiten natürlich, aber ich finde eigentlich, Berlin ist cool. Wie findest du Berlin?
Also das letzte Mal, wo ich in Berlin war, das ist schon sehr lange her, weil ich bin ja schon sehr alt.
Dem Mauerfall oder?
Ich war im Übrigen kurz nach dem Mauerfall, also das erste Mal im Osten. Oh. Da sah es aber noch so aus wie im Osten, weil das war im Grunde nur ein halbes Jahr später oder so, nachdem die Mauer gefallen ist. In Berlin war ich, glaube ich, das letzte Mal vor, ich sag mal, knapp 20 Jahren.
Oh, okay, ja, okay. Ja, das ist halt die gesamte Zeit, die ich auf der Erde bin.
Du geboren wurdest, genau da war ich das letzte Mal in Berlin. Und weil ich da auch einen Freund hatte und so, den wir besucht haben damals. Ich fand es damals toll. Also ich war zweimal da erst in meinem Leben. Ich fand es beide Male ganz, ganz toll dort. Heute begrüßen wir den Rio Juncke, der ist Städtereiseführer mittlerweile. Also ich kenne ihn ja schon länger. Wir haben ja in meinem anderen Filmportal, Podcast in der Filmelei, war er festes Ensemblemitglied und hat dort auch vom Kotti, also von Kreuzberg und das Ganze, wo er sich so rumtreibt, hat er da Filmquizfragen gestellt. Dann hat er sich aber wie als Influencer sozusagen noch ein wenig weiterentwickelt und sich mehr in das Thema gegraben, macht ganz tolle Videos über die skurrilsten, die schönsten, die schrecklichsten Orte von Berlin und ist damit relativ erfolgreich. Ja, und so. Und ich glaube, und er ist ein Ur-Berliner. Das heißt, ich glaube, ja, ein Ur-Berliner, der sieht auch die Stadt nochmal komplett anders als Absolut. Wir so. Wir sind ja Hessen. Ja.
Stolze Hessen.
Ja.
Ganz stolze Hessen. Also, ich liebe Hessen.
Wir lieben Hessen. Also absolut. Das ist uns in die Wiege gelegt worden.
Ja. Aber nur Südhessen natürlich.
Ja, man muss sagen, das habe ich schon mal gehört. Ich habe schon mal gehört, dass die Südhessen, die Nordhessen, dass die auch so ein bisschen nicht miteinander können, habe ich gehört.
Ja.
Deswegen muss man auch, also habe ich ein bisschen Angst, nicht, dass irgendwann so wie bei Südkorea, Nordkorea, dass da irgendwann so ein Krieg ausbricht.
Ich hoffe, es artet nicht so aus, aber ich muss sagen, ich finde auch Südhessen viel, viel cooler. Also Südhessen einfach Absolut. Viel mehr Charakter und Wärme und in Nordhessen, da regnet es in meinen Augen immer und da ist nicht so cool, die Menschen sind so
Absolut.
Nicht so
es
toll.
Es gibt auch diese Grenze, da ist dieser blühende Sonnenschein und dann fährst du auf einmal nach Nordhessen und dann gibt es so diese, auf einmal Regen, Donner, Sturm.
Man sagt ja auch Hessisch-Sibirien ist Nordhessen.
Ja.
Genau, also deswegen, ich stimme dem komplett zu. Also um jetzt mal kurz von Berlin einfach wegzukommen, ja, also Südhessen ist geil, Nordhessen ist auch da.
Ja,
also
unsere Hauptstadt, unsere hessische Hauptstadt, die ist ja auch in Südhessen. Ja,
eben, und Frankfurt auch in Südhessen. Ich meine, was kommt in Nordhessen noch? Kassel und was noch?
Nur Kassel, oder? Gibt es nur Kassel eigentlich?
Kassel, ja.
Kassel und so viele so Dörfer. Da
ja, genau, so, genau,
so,
ja.
So ganz viele so Landbevölkerung, Bauern mit Mistgabeln, ja.
Genau so findet man die bestimmt heute noch.
Genau. Viele, auch da gibt es auch Landflecke, die hat noch nie einer entdeckt. Da war noch nie einer, weil man lässt die Landbevölkerung unter sich, um einfach von außen zu beobachten, wie sie sich
passiert.
So entwickeln.
Mhm. Ja. Ja, genau so wird es sein, ja. Naja, jetzt haben wir genug gegen Nordhessen. Da gibt es auch coole Menschen. Ich kenne auch coole Menschen aus Nordhessen.
Ich nicht, ich kenne niemanden.
Ich kenne einige.
Ja?
Ja, ja.
Okay, dann grüßen wir die ganz herzlich. So, und jetzt sprechen wir aber über
Berlin
und lassen ihn rein, den Rio Juncke. Und da ist er, unser Rio Juncke. Lieber Rio, wir begrüßen dich in unserem Talk. Schön, ja, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Ich sage mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich habe ja schon mehrfach, bin ich in den Formaten vorgekommen vom Christopher Peckham. Und deswegen aber das erste Mal, dass ich quasi live bin. Ich möchte mich an der Stelle entschuldigen, wenn es zu technischen Problemen kommen könnte. Aber ich bin hier gerade im Späti-Shop von meinem Kumpel Sven. Und da war das alles nicht so leicht, das alles einzustellen. Aber ich denke, das wird funktionieren jetzt.
Ja, und es ist ja jetzt auch schon relativ spät, deswegen ist da, wo du bist, ist auch nichts los, kann man
genau
sagen.
Genau, genau.
Relativ für dich jetzt.
Absolut.
Das ist gut, ja. Und ja, das bringt auch ein bisschen, vielleicht läuft ja mal einer durch und läuft mal hoch oder runter, das ist
ja
ein bisschen urbanes Leben.
Genau. Na, das ist ja quasi extra auch eingerichtet, weil ich an der Stelle ein bisschen Werbung machen wollte für mein neues Programm, weil ich arbeite ja als Stadtreiseführer. Ja. Und Kikma Berlin ist meine kleine Firma und ich starte jetzt im Frühling mit meinen Touren. Kikma Berlin Tours in Berlin. Und da dachte ich, könnte ich mit diesem kleinen Bildchen schon drauf aufmerksam machen, dass ich ein ganz spezielles Angebot habe.
Ist dieser Ort jetzt, den du da hast, ist der besonders? Also wo du jetzt bist, wo du dich befindest?
Ja, also ist jetzt, also ist quasi der Ort, also ich bin jetzt gerade im Späti, aber ich habe Hintergrundbild quasi gewählt.
Ach, ist gar nicht echt?
Das ist nicht echt. Nee, aber ich kann das ja mal beschreiben. Also ich stehe gerade vor einer Rolltreppe und diese Rolltreppe befindet sich in einem Tunnel am ICC-Gelände. Und dieses Gelände und diese spezielle Rolltreppe wird besichtigt in meiner Tour die hässlichsten Orte von Berlin. Und dort geht man dann auch runter und wird sich das auch angucken können. Deswegen habe ich dieses Bild hier ausgewählt.
Okay. Jetzt muss man mal sagen, also du bist ja Ur-Berliner, du bist ja geborener Richtig. Berliner. Das heißt, wir reden ja heute über Berlin und über das, was du tust in Berlin und über die Stadt an sich und die schönsten und schrecklichsten und skurrilsten Orte, die es gibt. Und ich glaube, das ist immer... Was hast du denn für ein Gefühl als Berliner? Wie sieht denn die Welt Berlin?
Dazu möchte ich sagen, es gab gerade eine Umfrage, wo die unfreundlichste Stadt der Welt gewählt wurde. Und Berlin hat den ersten Platz gemacht. Tatsächlich. Die ist vor 3 Wochen rausgekommen. Letztes Jahr war Berlin noch auf Platz 2, da war Wien auf Platz 1. Und dieses Jahr haben wir aber den ersten Platz geholt. Und und so sieht die Welt Berlin. Also die Welt sieht Berlin als einen sehr unfreundlichen Ort, aber auch einen sehr schicken Ort. Aber es hieß ja lange arm und sexy, also arm aber sexy. Aber ich glaube mittlerweile ist es eher arm und unfreundlich und verdammt teuer. Also ich glaube Berlin wird nicht mehr so gesehen wie vor ein paar Jahren noch. Also Berlin geht den Bach runter, muss man leider so sagen, ein bisschen. Aber es gibt natürlich nach wie vor wunderbare Orte und Fleckchen. Und man kann halt auch in Berlin wunderbar sich der Hässlichkeit hingeben, denn nirgendwo gibt es so schöne hässliche Orte wie bei uns.
Aber du liebst ja die Stadt, oder?
Ich liebe die Stadt absolut. Und ich liebe auch die geheimnisvollen Ecken. Ich liebe auch zum Teil die hässlichen Ecken. Aber ich habe auch einen großen Hass auf diese Stadt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Stadt treibt mich gleichzeitig auch immer wieder in den Wahnsinn. Momentan fährt keine U-Bahn richtig. Momentan wartest du auf jede U-Bahn ungefähr 10 Minuten. Und ich musste deswegen schon mehrfach meine Arbeit auch absagen, weil ich einfach nicht in die U-Bahn gekommen bin. Ja, also okay. Momentan ist ein riesiges U-Bahn-Chaos zum Beispiel bei uns. Und das interessiert aber auch niemand so richtig. Das gehört quasi bei uns so zum guten Ton. Aber es ist teilweise auch schon sehr nervig, muss ich sagen, ja.
Aber das gehört vielleicht dazu, weil ich jetzt zum Beispiel auch Darmstadt auch zum Beispiel sehr oft hasse. Also es geht mir auch tierisch auf den Sack, obwohl das ja nur eine kleine, sehr relativ kleine Stadt ist.
Ja.
Aber vielleicht ist es auch normal, dass man seine Stadt irgendwie mag, aber irgendwie auch nicht.
Bestimmt, aber ich denke nicht, dass alle Städte so sehr im Wandel ist. Darmstadt hat sich auch so gewandelt in den letzten Jahren.
Na, die einen sagen so, die anderen so. Eigentlich sind wir so wie immer, oder?
Ja, also Kala, ich liebe Darmstadt. Ich würde nichts Negatives über Darmstadt sagen.
Aber es ist eine Lokalpatriotin,
ich bin eine absolute Lokalpatriotin. Ich bin keine Deutschlandpatriotin, das ist gar nicht, aber eine Lokalpatriotin bin ich schon, ja doch.
Eine Südhessin auch. Wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, sie ist überzeugte Südhessin auch. Ja.
Und was ist das Schönste in eurer Stadt?
Ich mag die Größe sehr gerne. Also ich war auch schon mehrmals in Berlin zum Beispiel und da fand ich es immer so schlimm, dass wenn man irgendwie ein anderes Viertel wollte, so ewig lang gebraucht hat. Also man hat immer ewig lang gebraucht, bis man irgendwo anders war und man hat so gedacht, ja, ich fahre ja nur ins nächste Viertel und dann war man eine Dreiviertelstunde unterwegs in irgendeiner U-Bahn, wenn die überhaupt gefahren ist. Und dann war ich auch so, das ist total blöd und in Darmstadt kommt man eigentlich überall mit dem Fahrrad hin oder die Bahn fährt eigentlich auch gut und Busse fahren gut und die Leute sind nett. Nicht so super, super nett, aber toll. Es ist einfach schön hier, ja.
Ah ja, muss ich mal vorbeigucken. Mm-hmm. Also da war ich noch nicht in dem Fleckchen.
Nee, ist ein schönes Fleckchen, ehrlich. Und
das sowieso.
Ich hatte nur, Darmstadt, hatte ich immer gedacht, wäre so ein, also er hat es in der Nähe von Frankfurt, ja, oder?
Das ist auch, das ist so das, was man sagt. Wenn man gefragt wird, woher kommst du, sagt man eigentlich Nähe Frankfurt. Das sagen viele.
Ja. Nähe Frankfurt. Genau. Ich glaube, ich hatte mal eine Dame kennengelernt, die kam aus Frankfurt, nee, aus Darmstadt. Und hat sie mir immer gesagt, erst, ich soll nach Frankfurt fahren. Und dann war ich am Frankfurter Bahnhof. Und dann war sie aber nicht da. Und dann gab's, und dann hat das ganze Date auch nicht mehr funktioniert. Ja.
Das
aber,
tut mir leid.
Ja, danke. Aber, naja, ist manchmal nicht so einfach. Aber das war die Begegnung, die ich mal mit Darmstadt hatte. Ja. Aber ich muss natürlich an der Stelle sagen, ich liebe Berlin auch über alles. Nur ich habe, es ist mir gerade ein großes Anliegen, quasi Berlin so zu zeigen, wie es wirklich ist. Also ich habe das Gefühl, es gibt so zwei Leute von Berlinern. Das sind die Berlin-Hasser oder die Berlin-Liebhaber. Oder die alles so wunderbar sagen, es ist alles wunderbar unter dem Stempel von Berlin. Und ich sage, es ist beides. Berlin ist wunderbar und grottenfurchtbar.
Aber würdest du denn sagen, dass Berlin so eine sehr polarisierende Stadt ist? Also dass es einfach so eine Stadt der Extreme ist irgendwie? Oder?
Ja. Total. Total. Es ist wirklich. Und ich kenne auch mehrere Leute, die bei mir eine Stadtreisetour dann gemacht haben wollten. Also, und auch schon, ich habe ja schon ein paar erste Experimente damit gemacht, die dann ein Jahr später Berlin wieder verlassen haben. Also ich habe gerade eine Dame aus München, die war relativ jung, die war Anfang 20. Die habe ich vor einem Jahr kennengelernt. Da habe ich ihr ein bisschen gezeigt, warum Berghain warm war, und da hatte sie Clubs und so, wollte sie gucken, wie man da überall reinkommt. Und da war sie ganz begeistert und hat in Prenzlauer Berg gewohnt. Und dann haben wir gesagt, wir schreiben uns mal in einem Jahr wieder. Und wenn ich damit meinen Touren loslege, weil sie gesagt hatte, sie wollte unbedingt eine Tour bei mir machen. Und dann habe ich ihr gerade geschrieben und die hat mir gesagt, die ist zurück nach München. Weil sie gesagt hat, die ist hier quasi, hat eine ganz fette Depression bekommen. Und ist im Görli überfallen worden. Also im Görli ist ihr die Handtasche, ist aus der Handtasche was geklaut worden. Und Drogen und hat einen Überfall miterlebt. Und ich glaube, dass diese Stadt dann auch ganz schnell, wenn man nicht nur in seiner kleinen Bubble ist, dann kann diese Stadt einen auch ganz schnell abfacken. Ja. So.
Also, aber das ist ja häufig so ein Ding von Großstädten, oder? Das ist auch häufig dann, dass man das Gefühl hat, dass man als Mensch ja eigentlich gar nicht so viel wert ist, dass es so sehr anonym ist oder so. Was natürlich auch angenehm sein kann, wenn man zum Beispiel aus dem Dorf kommt, wo man sich so denkt, so, ich habe ja gar kein Privatleben, weil jeder weiß alles über mich. Das ist natürlich in so einer Großstadt dann noch was ganz anderes, weil das so riesig ist. Und dann ist man irgendwie so egal. Und das kann natürlich total befreiend sein, aber auch total belastend eigentlich.
Das ist genau der Punkt. Und ich glaube, Berlin hat auch, wenn man sich diese ganzen Instagram-Kanäle anschaut, wo man dann immer dieselben Bilder sieht vom Hackischen Markt, siehst du zum Beispiel immer diese da gibt es so einen Hinterhof, den siehst du immer, dann siehst du so Bilder aus so Cafés, Prenzlauer Berg, vegane Cafés siehst du, dann siehst du Kreuzberg, aber in Kreuzberg siehst du eigentlich immer nur diesen Bergmann-Kiez, als wären so bestimmte Orte gezeigt und da wird dann gesagt, bah, das ist Berlin und Berlin ist so toll und Berlin ist so aufregend, aber es wird eigentlich ganz selten die abgefuckte Toilette im Wedding gezeigt. Die wird nicht gezeigt. Du kannst nämlich dort, da habe ich gerade auch ein kleines Bändchen drüber gemacht, über Toiletten am Leopoldplatz, die komplett voll sind mit Spritzen und sämtlichen Drogenutensilien, die man sich nur vorstellen kann. Darüber wird nie gesprochen und es wird auch Reinickendorf, Wedding, Marzahn, Hellersdorf, Berlin hat ganz viele Bezirke, die überhaupt nicht vorkommen in diesen ganzen Berlin-Sightseeing-Touren. Und die Leute sind dann ganz erstaunt, dass Berlin eben nicht nur aus diesen 5, 6 kleinen Orten besteht, die man immer sieht und die so toll sein sollen, sondern Berlin ist, Berlin ist auch, in Berlin ist es auch verdammt grau und verdammt einsam und auch verdammt beschissen und es ist auch wunderbar dort, aber es ist ein großes Sammelsurium, würde ich sagen, von verschiedenen Eindrücken. Also ich würde gar nicht mal sagen, dass Berlin eine Stadt ist, sondern Berlin ist wahnsinnig vielfältig. Im Positiven wie im Negativen.
Und, aber es gibt ja viele Menschen, also das habe ich, also viele Menschen weiß ich nicht, ich habe es von ein paar gehört. Ich habe nämlich Familie in Berlin gehabt und habe auch Familie in Potsdam. Ja. Und es gibt Menschen, die sagen, Potsdam ist wie so die kleine, schöne Schwester von Berlin. Würdest du dem zustimmen? Oder?
Ja. Ja, dem würde ich total zustimmen. Ja, Potsdam ist gediegen, Potsdam ist nett, in Potsdam gibt es Babelsberg. Und Potsdamer mögen uns Berliner ja auch. Ganz merkwürdig. Also wenn man als Berliner einem Potsdamer oder einer Potsdamerin begegnet, ist das auch quasi so wie der große Bruder, zu dem man dann besonders frech sein muss. Also ist eine sehr lustige, ist ein bisschen wie die Verbindung zwischen Deutschland und Österreich, wo die Deutschen, also finden ja die Österreicher auch ganz niedlich und die Österreicher haben auch keinen Bock auf dieses Bild. Und genauso ist es mit den Berlinern. Also Berliner finden Potsdamer und Potsdamerinnen ganz niedlich und toll. Aber, ja, Sven, mach mal das Ding aus. Ja, ich hab doch hier ein Interview. Entschuldigung. Er findet auf jeden Fall auch ganz niedlich, aber die finden uns natürlich auch etwas anstrengend.
Okay, nee, weshalb ich, ja. Weil irgendwie in meinem Kopf, ich war also natürlich schon in beidem und es war irgendwie, Potsdam wirkt so viel irgendwie sauberer und pompöser, aber auch ein bisschen aufgesetzt. Also ich finde das in Berlin, finde ich das eigentlich, was ich sehr angenehm finde, ist, dass es eben nicht so aufgesetzt ist oder so. Dass diese Extreme halt auch so rauskommen. Also mein Familie hat in Kreuzberg gewohnt und wenn wir dann da auch so durch die verschiedenen Straßen sind, da hast du hast du dann den super schönen Eisladen gesehen, aber du hast auch so Ecken gesehen, wo du so warst, okay, da sollte man als Kind vielleicht und jetzt auch nicht mit seinen Eltern irgendwie lang gehen oder so, wo man sich dann schon so gedacht hat, so okay, aber es war halt einfach real, es war halt einfach so, wie es ist und da hat auch niemand einen Plattformhund genommen, was vielleicht diese Unfreundlichkeit dann ausmacht, aber es war irgendwie angenehm. Also ich finde es total cool, wenn das so einfach echt ist.
Welche Ecke von Kreuzberg war das?
Da gibt es so einen Platz, der sehr bekannt ist. Ich weiß nicht.
Der Oranienplatz, Rio-Reiser-Platz,
Marianenplatz.
Oranienplatz.
Und das genau.
Ja, das ist schön.
Und da dann in einem von den Altbauten, schön, die dann direkt da sind. Ja.
Ah ja. Ja, schön. 36, genau. Da findest du alles. Ja. Ich war jetzt gerade im anderen, da ist auch wieder gerade vor 6 Tagen jemand erschossen worden hier wieder bei uns. Auf der Gneisenaustraße. Und das ist jetzt langsam schwappt es rüber. Also man konnte sagen, lange Zeit war 36, war das wilde Kreuzberg. Das war so Oranienplatz, Marianenplatz, die ganze Ecke. Also die ganze Ecke, wo auch diese bekannten Band, also Tonsteine, Scherben, Rio Reiser damals. Das war alles quasi so das 36er Kreuzberg. Und dann gab es quasi das Lehrer Kreuzberg. Das war quasi das 61er. Das kann man sagen, es war der kleine Prenzlauer Berg in Kreuzberg. Und dort war es alles gediegen und dort sind die Leute zum Essen hergekommen, die ganzen Touristen. Und das ändert sich aber gerade. Und das führt dazu, dass viele Touristen auch jetzt, glaube ich, wieder nach dem nächsten Ort suchen, den sie wieder gentrifizieren können. Ja. Und das ist mal so böse sagen.
Ja, wie sicher ist denn Berlin?
Du meinst, wie, dass dir die Handtasche oder dein Portemonnaie geklaut wird? Oder,
oder dass du erschossen wirst?
Ja, also ich sag mal so, erschossen bist du relativ, musst du schon einiges anstellen, dass du nicht erschossen wirst. Aber also
du musst einiges anstellen, dass du nicht erschossen wirst?
Dass du erschossen wirst. Dass du erschossen wirst. Aber so viel auch nicht, aber dass du, also ich sag mal so, wenn du am Hermannplatz mit dem Rucksack lang gehst, ist die Wahrscheinlichkeit, und den so ein bisschen so hast, dass er vielleicht ein bisschen offen ist, ist die Wahrscheinlichkeit nicht allzu klein, dass danach dein Portemonnaie oder dein iPad oder was da hinten drin ist, auch weg ist. Also Berlin ist schon, hat auch zugenommen, wobei ich sagen muss, dass es sich verändert hat. So vor 30 Jahren gab es in Berlin noch ganz viele Bandenkriminalität. Und jeder Bezirk hat seine eigene Bande gehabt. Und diese Gangs haben sich untereinander bekriegt. Und es gab bestimmte Straßen, wo du auch nicht so rein konntest. Also wo du dann doch sehr schnell abgezogen wurdest. So, ja, also so als Jugendlicher war dann doch mal ein Messer schnell dabei. Und dann, wenn du dann nicht deine Kohle hergegeben hast, dann bist du in Probleme gekommen. Das hat sich sehr geändert. Also Bandenkriminalität gibt es so nicht mehr. Oder in der Form gar nicht mehr eigentlich. Es hat sich so eine Einzelkriminalität entwickelt. Also es gibt so einzelne Leute, die viel klauen, die viel, wo ganz schnell viel Streit entsteht. Und es gibt natürlich viel organisierte Kriminalität. Also es gibt viel, ja, man nennt es so in den Medien, nennt man es so Clan-Kriminalität. Ich finde einen schwierigen Begriff. Aber es gibt auf jeden Fall so, kann man sagen, Strukturen, die manchmal auch mal aufeinander schießen. Das kann durchaus passieren. Das passiert in den letzten 2 Wochen, gab es 4 Schießereien in Berlin.
Das schon.
Aber nur dann in gewissen Vierteln, oder?
Es verteilt sich auch, aber es ist viel auch, natürlich viel in bestimmten Bezirken, wo die letzte Schießerei war gestern Nacht, die war in Marzahn. Also eigentlich da, wo man sie nicht so vermutet.
Mhm. Okay.
Aber so, also ich kenne das, also ich war mit meiner Familie schon mehrmals in Australien. Ja. Und da waren wir auch in Sydney ziemlich häufig halt und sind von da aus gereist. Und da war es immer so, dass man Sydney so auch so aufgeteilt hat in so charaktermäßige. Also da gab es Viertel, die bestimmte Charakterzüge mäßig hatten, wo man dann gesagt hat, das ist mehr so das Viertel. Also klar, so Familienviertel gibt es überall, wo es dann irgendwie viele Spielstraßen gibt oder so. Aber dass es dann auch irgendwie zum Beispiel ein Viertel gab, was irgendwie für Homosexuelle zum Beispiel war, wo man wirklich wirklich fast nur homosexuelle Paare gefunden hat. Oder es gibt dann natürlich irgendwie bestimmte Länder, die sich irgendwo verteilen. Würdest du sagen, das gibt es in Berlin auch, dass das irgendwie so sehr aufgeteilt ist?
Okay. Absolut. Ah, logisch. Das ist berühmt. Also das homosexuellen Viertel, oder man sagt queere Viertel, würde man jetzt sagen, ist bei uns der Nollendorfplatz. Da gibt es einen riesen Kiez, schon lange mit, auch eigentlich ist da alles schwul und lesbisch und queer. Also wirklich vom Arzt bis zum Kiosk, bis zur Apotheke, bis zum Club, bis zum Café. Es gibt auch zwischendrin andere Sachen, aber das ist wirklich, es ist wie eine queere kleine Stadt, kann man sagen. Dafür ist der Nollendorfplatz berühmt. Gibt es auch das Motz-Straßenfest, zum Beispiel einmal im Jahr. Da ja Berliner werden wissen. Und es gibt wirklich alles, vom extremsten Fetischclub bis zur schwulen Kanzlei. Das ist quasi der Nollendorfplatz. Dann gibt es natürlich Kreuzberg. Kreuzberg hat diese beiden Teile. Einmal 36 mit dieser großen Tradition auch von der linksautonomen Szene, wo früher auch viele diese besetzten Häuser gewesen sind. Das ist natürlich, glaube ich, gibt es so ganz selten, dieses Berüchtigte, wo auch diese 1. Mai-Randale jahrelang waren, die immer noch da sind. Also Kreuzberg ist, finde ich, mit der spannendste Punkt, weil dort so verschiedene Sachen aufeinandertreffen. Du hast da einmal noch immer noch dieses leicht linksautonome, es sind immer noch ein paar besetzte Häuser, weil mittlerweile sind es allerdings nur noch sehr wenig. Dann hast du gleichzeitig extrem gentrifiziert, also es gibt dort plötzlich ganz teure Wohnungen und dort sind dann auch Boutiquen und dort sind dann auch Start-ups und diese Szene trifft dort auch auf dieses alte Linke. Und dann hast du natürlich da noch als die türkische Community, die auch noch an diesem Ort ist, weil in Kreuzberg war quasi der Ort, wo die ersten Einwanderer nach Berlin gekommen sind damals und die sind dort auch alle auf einem Fleck. Quasi hat man denen Wohnung gegeben. Deswegen waren die auch erstmal dort ganz allein. Man kann es auch noch lesen, wenn man sich das Buch Christiane F. Kinder vom Bahnhof Zoo durchliest. Dort kommt das vor. Und es gibt eine wunderbare Reportage, wo man Christiane F. danach sieht, wie sie, glaube ich, 8, 9 Jahre später quasi da immer noch lebt, also wieder lebt, mittlerweile clean ist. Aber da lebt sie quasi als einzige Deutsche, also Bio-Deutsche, und da zeigt sie so ein bisschen ihr Viertel, also zeigt sie ein bisschen Teil von Kreuzberg. Und dann siehst du da halt, das ist halt ganz fast nur türkische Menschen, ne, sind dann dort damals gewesen, weil damals war, da wollte niemand anders hin. Da waren Punker und türkische Menschen und Drogenszene waren damals Kreuzberg. Mittlerweile, wie gesagt, ne, mittlerweile ist Kreuzberg super hip und mittlerweile sind da, ist es eine ganz spezielle Mischung, wobei man sagen muss, dass die Ureinwohner von Kreuzberg, wenn man es so nennen möchte, die verschwinden immer mehr. Deswegen gibt es ja auch diesen großen Unfrieden, kann man sagen, weil die einfach verdrängt werden und die natürlich auch keinen Bock haben und die natürlich auch nicht die Kohle haben, diese Mieten zu zahlen. Und was mich persönlich auch, was ich ganz schade finde auch, weil es ist natürlich so, dass was die immer vergessen in der ganzen Planung ist, Kreuzberg ist deswegen so legendär und da kann man jetzt deswegen so hohe Mieten und die ganzen Büromenschen oder die ganzen Geschäftsleute kommen deswegen dahin, weil es eben mal diese Subkultur da gegeben hat. Und ich finde, diese Subkultur ist Kohle. Also die Kohle, die Subkultur, die heute dort ist, ist morgen der Ort, der Schmelztiegel der Stadt. Und das vergisst man immer ein bisschen. Das quasi, die Kunst kommt von der Straße, also ganz viel von Kunst. Und das ist für die anderen Menschen, also für die Touristen, viel interessanter als diese künstlich konstruierten Viertel, wo dann eigentlich sogar wo niemand auch sein Werbung- oder Marketingstudio aufmachen möchte, sondern die möchten da rein, wo sie eben diese Subkultur haben. Und deswegen ist es eigentlich muss man die eigentlich schützen. Also müsste man die viel mehr schützen, meiner Meinung nach.
Was denkst du jetzt persönlich von dieser, also quasi diese Aufteilung, die es in Großstädten und jetzt auch anscheinend in Berlin gibt? findest du die eher unterstützenswert, weil du sagst, da gibt es irgendwie eine Bubble für Menschen, wo sie sagen, das ist so ein quasi so ein Safe Space, wie man das jetzt heute sagen würde, dass es, weil die Menschen sich zurückziehen können, Gleichgesinnte finden. Aber es kann natürlich auch in extremen Fällen zu einer Radikalisierung führen, wenn man immer nur unter gleichen Menschen ist und sich gar nicht mehr damit auseinandersetzt, was es noch gibt. Würdest du sagen, du unterstützt es eher oder du findest es eher schwierig?
Du meinst jetzt speziell also diese, quasi, kannst du ein Beispiel
zum Beispiel jetzt das vierte, das queere Viertel oder so. Findest du das gut, dass es quasi, dass es unter sich ist oder bestimmte Nationalitäten unter sich sind? Würdest du sagen, das ist unterstützenswert im Prinzip, also einfach vom generellen Gedanken her? Oder würdest du sagen, es kann auch eine Gefahr sein?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil beides würde ich sagen. Also ich finde es immer, da wo Freiheit, wo es aus Freiheit entstanden ist, finde ich super. Oder finde ich es überhaupt kein Problem. Ich finde es immer blöde, wenn ich das Gefühl habe, dass die, also zum Beispiel in der queeren Szene, finde ich es dann immer, wenn die sich an anderen Stadtteilen nicht sicher fühlen können und deswegen dann dahin ziehen. Das ist immer die Gefahr. Und das ist ja dann auch Gefahr in, denke ich mal, wenn Leute von anderen Ländern hierher kommen, dass die dann nur bei sich bleiben, weil sie Angst haben, woanders hinzuziehen. Das finde ich dann immer schwierig, weil das nimmt dann meistens manchmal auch ein bisschen komische Formen an, weil eigentlich finde ich es ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig kennenlernen und das tut man sogar in Berlin teilweise gar nicht. Also der Zehlendorfer lernt nicht kennen, also Zehlendorf ist quasi bei uns mittlerweile nicht mehr ganz so extrem, aber ein bisschen das Bonzenviertel, kann man sagen. Und der Zehlendorfer ist im Normalfall nicht in Marzahn und der Marzahner ist normalerweise nicht im Zehlendorf und beide haben auch große Abstände voneinander. Und das ist natürlich dann immer so, finde ich dann nicht so toll, sag ich mal. Aber dass man natürlich ein bisschen seinesgleichen sucht, ist natürlich auch ein bisschen normal.
Ja, also das ist so ein bisschen, wenn man, wenn es um Integration zum Beispiel geht, und ich glaube, das ist in Darmstadt ja auch hier auf dem Ort hier auch nicht anders, da hast du auch letzten Endes, dann bildet sich immer mehr wie so eine Art türkisches oder arabisches Viertel oder so eine Und natürlich sagt man dann, okay, man bräuchte ja eigentlich die Integration, dieses, wir müssten eigentlich, beide Kulturen müssten das Interesse haben, sich gegenseitig kennenzulernen und wo findet das statt? Also an was für einem Punkt findet das statt?
Ja.
Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch, was weiß ich, wenn du nach Amerika schaust, da gibt es auch Chinatown und da gibt es irgendwie lateinamerikanische Viertel und da ist es ja auch so, dass viele unter sich bleiben, das ist gar nicht so anormal, sage ich mal.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das so natürlich ist. Ich finde, das sieht man in Amerika ganz gut, weil klar vermischt es sich irgendwann, aber diese Viertel bleiben einfach. Also das ändert sich, glaube ich, auch gar nicht. Und ich glaube, das ist in Deutschland auch ähnlich. Es vermischt sich vielleicht mehr, dass vielleicht dann irgendwie man irgendwann nicht mehr dieses Ding hat. Okay, dann weiß man nur, der hat den und den Hintergrund, aber es ist nicht mehr so ein Thema, aber es gibt trotzdem noch diese Viertel. Das glaube ich, das wird sich, glaube ich, nicht auflösen. Ja.
Und wie ist das in Darmstadt? In welchem Viertel wohnt ihr in Darmstadt?
Ich würde sagen, also wir beide wohnen eigentlich in so einem reichen Viertel, kann man das so sagen?
Also ich wohne nicht so in einem reichen Viertel. Also ich wohne ja schon eher auch in so einem Blockviertel. Also
aber Christopher, du hast viel Kohle oder was? Hast du mir ja bisher verschwiegen.
Ja, deswegen mache ich ja diese Sendung. Das ist ja einfach Zeitvertreib sozusagen. Ich weiß ja nicht, wohin mit dem ganzen Geld. Und mache ich halt das. Ich bin so ein bisschen wie Paris Hilton, weißt du? Ich habe einfach so viel Geld, dass ich einfach schaue, was ich einfach so auch... Ich habe auch erst gedacht, ich mache eine Gesangskarriere. Aber... schwierig. Mein Gesangscoach hat aufgegeben. Deswegen mache ich jetzt das.
Kannst du singen?
Ja, also ich sag schon, der Gesangscoach war anderer Meinung, aber ich habe also...
Talent ist da, ja.
Vielleicht zum Schluss eine kleine Kostprobe mal sehen.
Spannend, ja.
Nee, ich würde sagen, in Darmstadt ist es nicht so, also es ist nicht ganz so krass, aber das liegt, glaube ich, einfach an der Größe, weil es einfach gar nicht so groß ist, dass ich da so... Also natürlich hat Darmstadt verschiedene Viertel und es zählt ja auch als Großstadt. Also es hat ja schon... genug Einwohner, dass es als Großstadt zählt. Aber man merkt schon klare Unterschiede. Also ich würde das, wie gesagt, bei mir sagen, dass es schon eher ein reicheres Viertel ist, besonders weil wir grenzen an ein noch reicheres Viertel. Und da merkt man dann schon auch, da sind so die Studentenverbindungen von den, so die Verbindungen, die wirklich Geld haben, die nicht unbedingt sympathisch sind. Und die ganzen Jagdwillen und so, die stehen dann hier schon. Und da merkt man dann schon, dass es einen Unterschied gibt zu den Randorten oder so. Da gibt es schon so zwei berüchtigte Viertel in Darmstadt, würde ich sagen. So Südrei, das ist so ein Viertel, und Kranichstein, so.
Ja, so Block, wo sehr genau, Hochhäuser stehen.
Was einfach einen schlechten Ruf hat, was dann aber, wenn man dann mal da ist, auch gar nicht so schlecht ist oder gar nicht so schlimm. Aber man darf halt auch nicht da reinrutschen, es zu romantisieren und zu sagen, so, ja, ist gar nicht so schlimm, weil da passiert schon mehr Kriminalität, als es jetzt hier passiert, bei mir zum Beispiel.
Ja. Ich wohne aber auch am Rand, Carla. Du wohnst ja so da oben, wo die Reichen, ich kann da manchmal hingucken und so und kann winken und so, aber dann, ich kann nicht hin, weil ich wohne ja hier am Rande in den Blocks. Aha. Da, wo eher das ist, ich sage ja auch immer so zu meiner Tochter, das ist ja, wir wohnen hier eigentlich da, wo die eher so, also sie sagt so ein bisschen so, was hat sie gesagt, Frankfurt Ghetto oder so, was immer. Es gab ja irgendwie so einen Ausdruck bei jungen Leuten. Ich glaube, es hieß, glaube ich,
Frankfurt Ghetto. Ich glaube, Ghetto darf man nicht sagen. Nein.
Darf man nicht sagen? Sagt man nicht. Warum? Ist das ein verbotenes Wort?
Das kommt aus der Nazi-Zeit, das kann man nicht sagen. Ist auch egal, das müssen wir jetzt...
Nee, das stimmt nicht.
Machen wir jetzt aber nicht auf,
das Thema. Das ist nicht wahr. Das kommt nicht aus der Nazi-Zeit. Also ich glaube, es kommt nicht ursprünglich aus der Nazi-Zeit, sondern es gab ja diese Ghettos. Ich war in Venedig, war ich in den jüdischen Ghettos. Die heißen da übrigens auch so. Das waren damals diese... Da haben die Juden zusammen gelebt in diesen Ghetto. Das gibt es auch heute noch im Übrigen und so weiter. Und das war, ist eine Begrifflichkeit. Aber das haben, glaube ich, nicht die Nazis geprägt. Okay. Wollte ich nur mal sagen, am Rande. Das ist ein anderes Thema. Wir sind auch immer sehr politisch, Rio, weißt du?
Ja, absolut. Ich bin da auch mal ganz, ein ganz interessantes Thema, finde ich auch. Aber stoßt ihr da beide auch aneinander eigentlich?
Ja.
Würde ich schon sagen, ja?
Schon.
Ein bisschen. Wir sind ja auch alt und jung. Das ist natürlich
wir haben auch einfach eine unterschiedliche Meinung. Ich bin einfach...
Und das ist ja auch ganz wichtig. Ich bin aber trotzdem, ich glaube, das ist für die Carla trotzdem alles noch so bei mir im Rahmen, sonst würdest du nicht hier mitmachen.
Ja,
nein, ist nicht
also
im
doch,
Rahmen,
es ist im
was?
Rahmen, aber.
Och, ja.
Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich bin einfach ein bisschen linker noch. Ich bin einfach.
Ja, sie ist noch linker als ich, das stimmt. So links war ich auch in ihrem Alter, aber jetzt nicht mehr. Das ist deswegen, also ich bin eigentlich die alte Carla, sie ist noch
Junge Carla. Ich werde in meinem Alter nicht so wie du, Chris. So.
Ja. Mal schauen, wir reden nochmal.
Aber es ist auch ein spannendes Thema. Also auch, wo wir beim Thema Kreuzberg sind, weil da natürlich auch viel aufeinander clasht. Von dem, was früher links war, bis hin zu dem, was heute als links gilt. Und das sind ja auch große, große Unterschiede. Und da gibt es ja auch ganz viel, wie würdest du, jetzt werde ich mal ganz politisch, weil ich hatte, meine große Liebe war Jenny, und die, mit der bin ich damals auch im besetzten Haus, habe ich gelebt damals. Also ich war in der linksautonomen Szene unterwegs und war auch viel auf Demonstrationen gewesen. Und jetzt würde ich Carla mal fragen, was ist denn für dich heutzutage noch links? Wie würdest du bezeichnen, wo bist du links?
Wo ich links bin?
Ja, wo bist du links?
Also ich würde sagen, ich bin nicht in einem wirtschaftlichen Sinne links. Weiß ich tatsächlich auch teilweise einfach zu wenig, als dass ich sagen könnte, oder es interessiert mich auch zu wenig, dass ich mich da weiter informieren würde, um es jetzt mal so auszudrücken.
Ja.
Ich würde einfach sagen, ich bin in einem sozialgesellschaftlichen Sinne sehr links, in dem Sinne, dass ich auch sage, man muss zum Beispiel die Globalisierung eben in allen Formen auch so weiterführen, dass Menschen miteinander klarkommen und dass alle Menschen in ihrer Individualität geschätzt werden. Was natürlich, muss ich aber dann auch sagen, häufig von gerade anderen Menschen, die jetzt nicht unbedingt rechts sind, aber die eher konservativ sind, dann natürlich häufig so gelesen wird, als dass man immer nur gendern wollen würde, dass es immer nur ums Gendern geht, dass es 83 Geschlechter gibt, dass jeder Mensch sich jederzeit sein Geschlecht ändern kann. Das unterstütze ich im Prinzip schon. Ich bin der Meinung, jeder Mensch kann Geschlechter annehmen, in die er nicht biologisch reingeboren worden ist, und darf das auch. Ja. Aber das ist nicht das Hauptthema. Das ist nicht mein Sinn als Linke, dass ich immer sage, ich gender jedes Wort und ich muss jetzt alles irgendwie immer direkt gendern. Und ich glaube, das ist tatsächlich, um auf Berlin zurückzukommen, um da eine Verbindung zu finden, das ist tatsächlich was ja häufig von auch konservativeren Stimmen in Deutschland so kritisiert wird an Berlin, dass es immer so dargestellt wird, als wären es alles nur so linke Zecken, die irgendwie immer alles gendern und immer viel zu weit links sind. Was ich teilweise einfach sympathisch finde, weil ich mir so denke, ja okay, lass die Leute doch machen. Aber ich glaube, das ist was ich so von außen wahrnehme, wie Berlin wahrgenommen wird als so ein super polarisierender linker Ort, obwohl es einfach nur um Menschenrechte geht, also einfach Menschenrechte und so. Ich bin auch der Meinung, zum Beispiel Antifa wird ja auch immer so als was super Negatives dargestellt. Antifaschistisch zu sein ist ja erstmal menschlich, meiner Meinung nach. Also das ist ja einfach mal das basic, was jeder Mensch haben sollte. Deswegen verstehe ich nicht, warum das so ein Ding ist. Aber ich glaube, das ist was, was viele Menschen mit Berlin assoziieren. Dieses super Linke und immer irgendwie im Punk-Style und so. Ich habe selber Familie, die mal Punk waren, deswegen, die auch sehr in der linken Szene drin sind, auch so Verfassungsschutz und so mäßig. Deswegen habe ich da schon Berührungspunkte zu. Und ich denke mir dann schon immer so, schade, dass es immer so ultra überspitzt wird, weil es ja im Prinzip die Ideen gut sind. Aber Berlin ist da irgendwie so der, wie so der Passpunkt von konservativen Stimmen in Deutschland geworden, habe ich das Gefühl, für, um den Wut an Linken auszulassen. Also Berlin ist da irgendwie immer die Stadt dafür. Das ist so die Inkarnation von Linkssein ist Berlin, habe ich das Gefühl.
Ja, das kann man so sagen. Aber da ist was dran. Und andererseits gibt es in dieser Stadt auch nochmal einen ganz großen Clash zwischen den Altlinken und diesen alten Ideen und zwischen dem, was man jetzt als links bezeichnet oder wo jetzt der Stempel drauf ist, links zu sein. Und da muss man ehrlichkeitshalber auch sagen, und das ist etwas, was wo ich auch sagen muss, wo ich manchmal auch nicht ganz zurechtkomme, dass ein Teil, also ist aber zum Beispiel, wenn man jetzt nimmt, zum Beispiel jetzt, man geht hier, es gibt jetzt in Kreuzberg ganz viele Läden, wo man, jetzt gibt es glutenfreies Brötchen. Mhm. Das glutenfreie Brötchen kostet aber teilweise dann 1,40 Euro. Es ist auch eigentlich bestimmte Sachen, die quasi die das Label jetzt haben, dass sie besonders aus besonders guten Zutaten, besonders guten Motiven hergestellt worden sind. Diese Läden werden besucht von Leuten, die sich's leisten können.
Ja.
Und es gibt die anderen Leute, und da gab es zum Beispiel in Kreuzberg auch ein ganz großes Thema. Es gab bei uns die Markthalle. Es gibt's immer noch nach wie vor die Markthalle in 36. Und die Markthalle, die ist ganz in der Nähe vom Görlitzer Park. Und der Markthalle war jahrelang ein Aldi drinnen gewesen. Und dieser Aldi hat aber irgendwann nicht mehr zu diesen anderen ganzen vielen Läden, diesen kleinen Läden gepasst. Und dann haben aber ganz viele, ein Teil der Kreuzberger haben gesagt, ja, aber wir können uns diese anderen Läden eben gar nicht leisten. Also, und was ist denn nun? Wir können uns eben Aldi leisten, wir können uns eben das Brötchen für 1,40 Euro nicht leisten. Und was ist denn jetzt mehr links? Aldi? Oder dieser Laden, der zwar unter fairsten Bedingungen Sachen herstellt, die sich aber in Deutschland kaum jemand mehr leisten kann, weil er eben die Kohle nicht hat, um sich ein Brötchen für 1,40 Euro oder 1,50 Euro zu kaufen. Und da entzweit sich quasi der linke Gedanke auch nochmal, weil manchmal eben das Gefühl entsteht, links ist für die Leute, die sich das heutzutage leisten können.
Ja, wobei, das ist tatsächlich, glaube ich, aber das ist ein Gedanke, den habe ich auch schon häufiger gehört. Ich muss gleich was zu dem glutenfrei sagen, aber...
Ich bin ja selber laktosefrei. Ich habe eine sogenannte Laktoseintoleranz, deswegen kann ich nicht so viel Joghurt essen. Und ich bin aber sehr froh, dass die Mittel immer besser werden, die es da gibt.
Nee, aber
bist du auch laktoseintolerant?
Nein, ich muss nämlich glutenfrei essen. Ich habe nämlich die Krankheit, ich habe nämlich Zöliakie. Und ich muss diese Brötchen für 1,40 essen. Und ich finde es ganz schlimm, dass das so ist, weil das ein Trend geworden ist. Und wenn ich aber das nicht esse, dann, also es gibt ja Menschen, die könnten einfach sterben daran, das zu essen. Und das sind tatsächlich auch häufig die Menschen, die es kaufen. Und mein ganzes Essen ist eigentlich immer eingeschränkt. Und deswegen finde ich es total schlimm, dass manche Läden da das mehr zu so einem Trend machen. Da muss ich dir auch zustimmen. Das ist, glaube ich, ein Ding der heutigen Zeit, dass immer viele Sachen in Trend werden, wo man sich einfach denkt, so, das ist einfach, keine Ahnung, ich habe das nicht ausgesucht, diese Krankheit zu haben. Ich kann halt einfach nichts mehr essen sonst und ich muss halt mich die ganze Zeit übergeben oder kann keine Nährstoffe mehr aufnehmen und habe halt ein Problem. Aber ich glaube, im Prinzip, wenn man wirklich den linken Gedanken auch so im wirtschaftlichen Sinne liest und so weit, wie ich mich da eingelesen habe, ist es so, geht es ja beim Linken eher darum zu schauen, dass jeder Mensch sich das leisten kann und dass man eben die Schrauben, die man hat, dem Kapitalismus wegnimmt. Und der Kapitalismus ist ja meiner Meinung nach das, was es in einem großen Sinn unterstützt, dass es diese Unterschiede gibt, wovon ja auch ein Kapitalismus irgendwie... Also das, davon profitiert der ja. Also der Kapitalismus profitiert ja von Unterschieden in der Gesellschaft, zwischen der Schere, zwischen Arm und Reich. Und ich würde sagen, das ist eigentlich das, was das Linke, der Gedanke ja eigentlich ist, dass man sagt, okay, jeder sollte sich etwas leisten können. Und das fängt dann an bei einer Mietbremse, die versucht wird durchzusetzen, dass man dann sagt, okay, du musst weniger Miete zahlen, dann kannst du auch mehr Geld für Essen ausgeben oder irgendwie so, dass da einfach ein Gleichgewicht stattfindet. Und diese Ideen finde ich in linken Programmen, also und nicht in mittleren rechten Programm. Also da würde ich sagen, das wäre für mich eher ein Grund zu sagen, okay, ich wähle links, damit ich mir wieder alles leisten kann. Und es ist keine linke Idee, Läden aufzumachen, die sich nicht alle leisten können. Das ist eigentlich eher eine rechte Idee des Kapitalismus.
Also ich würde auch sagen, also Carla ist ja schon mitten im Wahlkampf, aber ich würde sagen, dass das eine vielleicht auch der Linke, also ich würde der Carla auch zustimmen mit diesem linken Gedanken, und das andere ist vielleicht, würde ich jetzt mal, und das mag sie wahrscheinlich auch nicht, wenn ich das sage, aber das ist so ein grüner Gedanke, wie man früher gesagt hat, so wie die Grünen irgendwann waren. Die waren, weil ich habe auch selbst auf dem Biobauernhof gearbeitet, und da kamen auch immer sehr viele reiche Leute mit ihren SUVs und haben dort eben Supermarkt eingekauft. Das war aber dann ein bisschen, und diese teilweise die Arroganz von manchen Grünen, nicht von allen Grünen natürlich, aber von manchen Grünen, dieses, wir müssen das alles teurer verkaufen, weil wegen Tierwohl, wegen das Wohl, wegen dies Wohl. Aber was, ob die Menschen das sich dann leisten können, ich glaube, die Grünen haben da auch ein bisschen so eine Abkehr von gemacht, von dieser Denkweise. Aber es war mal eine Zeit lang, war das so ein Thema einfach. Und da hat man gedacht, naja, dann lieber links, weil das sind die Leute, die kümmern sich um die Menschen und die sagen nicht, wir gehen diesen Weg, der muss so sein. Und wenn sich das einer nicht leisten kann, ja gut, dann muss er, ja, da haben wir jetzt erstmal keine Antwort drauf, aber es muss so sein. Oder Fleisch muss teurer werden und so weiter. Es muss teuer. Na klar, irgendwie schon, aber irgendwie am Ende gibt es halt die Menschen, die sich das vielleicht nicht leisten können. Also so, das sind so ein bisschen solche Dinge. Deswegen würde ich sagen, es ist dieser Unterschied zwischen linker Gedanke und grüner Gedanke auch nochmal ein bisschen vielleicht. Ja,
ich würde es auch, grundsätzlich würde ich auch sagen, bin ich auch an diesem Gedanken, der ist absolut richtig. Der Punkt ist nur die Praxis. Yeah. Und was passiert mit denjenigen, die sich das nicht leisten können, die sich die Wohnung nicht leisten können, die irgendwie von A nach B wollen, und plötzlich klebt sich da jemand auf die Straße, wo ich auch eigentlich ich war ja auch am Ende einer der ersten, die sich auch mal auf die Straße gestellt haben und versucht haben, Kreuzberg autofrei zu machen. Yeah. Da hat mir auch viel Unmut auf mich gezogen. Das finde ich grundlegend gut. Ich habe nur das Gefühl, es ist bei bestimmten Menschen genau umgekehrt angekommen. Die verbinden all das jetzt plötzlich mit einer Arroganz und mit einer Art von Besserverdienenden. Also und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was eigentlich gemeint ist. Und deswegen entsteht dann plötzlich so eine Partei, ich möchte auch nicht im Wahlkampf gehen, aber wie Sarah Wagenknecht, wo es dann so eine ganz merkwürdige Mischung von beiden gibt. Wo die Leute sagen, interessant. Ich habe halt was an, ein bisschen Linkes ist dabei, ein bisschen Rechtes ist dabei. Rechtes, ja. Eigentlich schon mehr Rechtes, das Linke wird gar nicht so ausformuliert, aber es ist, es entsteht auch ein bisschen durch diese Art von Arroganz manchmal, wo Leute das Gefühl haben, links geht es nicht mehr in erster Linie darum, dass um eine Gleichheit und um eine, dass Menschen, dass die Arbeiter quasi, also dass die Arbeiter genug Kohle haben, um sich das Leben leisten zu können, sondern da geht es um andere Sachen, und wo die Arbeit, wo dann ein gewisser Teil gerade der unteren Bevölkerungsschicht sagt, da komme ich jetzt erstmal gar nicht vor. Ich muss erstmal überlegen, wie zahle ich denn meine Miete, bevor ich mir jetzt überlege, wie ist denn meine Wohnung umwelttechnisch so in Ordnung, wie sie ist. Und da findet eine ganz üble Spaltung statt.
Ja.
Und diese Spaltung ist auch in Berlin ganz stark spürbar. Also Linke sind mittlerweile in Berlin auch unter Linken mittlerweile ein Schimpfwort geworden. Also das, was heutzutage links ist, ist für alte Linke, da stoßen auch Generationen aneinander auf eine gewisse Art. Und das hat sich in eine ganz merkwürdige Richtung entwickelt.
Ja, ich glaube,
Das ist überall so. Entschuldigung, Karl, aber ich wollte nur sagen, ich glaube, das ist überall so. Also ich kenne das, ich hatte auch schon, wenn ich über das Schwulenthema spreche mit schwulen Männern, ja, mit Älteren, die sehen diese junge Bewegung dann total, die kritisieren das total. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich mit älteren Schwulen spreche, die sagen, ja, das ist mir jetzt alles zu viel. Das ist mir alles zu viel. Und das ist immer ich glaube, das ist immer, hat immer was mit diesen Generationen zu tun, egal was für ein Thema das ist.
Ja. Ja, aber das ist auch ein gutes Thema, weil das kenne ich auch aus, also ältere Schwule, die dann zum Beispiel sagen, ja, wir sind nicht queer, wir sind schwul.
Ja, genau.
Lass mich mit diesem Begriff queer in Ruhe.
Ja, genau.
Und plötzlich ist da so eine Art, und ich merke es auch manchmal, dass wir Linken, sage ich mal, uns so zerfleddern in noch kleinere Sachen und noch kleinere Sachen und noch kleinere Sachen, während die Rechten, die bleiben eins. Also interessiert die Weidel gar nicht, was ganz rechts ist, das schluckt die alles weg. Die fangen an, gar nicht untereinander das zu differenzieren, sondern die sagen, wir wissen schon, was gemeint worden ist. Ja. Während wir Linken, ich bin ja ein großer Freund, auch Kevin Kühnert, ein ganz fantastischer Mann auch, Also er hat wirklich gute Sachen gesagt und da gibt's aber sofort, hat der ein falsches Wort gesagt und dann zerfleischt man sich da gegenseitig und merkt gar nicht, dass wir da die totale, wir verlieren die Einheit
dadurch. Ja, wobei am Ende stehen da die AfD dann halt da mit Nazis und sagen da nichts dagegen und sind dann halt Teil davon. Also da muss man ja schon sagen, es ist ja gut, dass da differenziert wird. Also eine Alice Weidel, die dann da steht und sagt, nee, ich bin nicht homosexuell, sondern ich bin verheiratet mit einer Frau, die ich seit 30 Jahren kenne, sage ich, hey Maus, fällt dir auf, dass da irgendwas nicht stimmt? Also du bist homosexuell in dem Moment, wo du mit der Frau auch Kinder hast. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass das vielleicht, wie du sagst, es wird zu viel zerfleddert auf jeden Fall. Aber in den Rechten gibt es auch zu sehr eine Einheit. Und dann wundern sie sich, warum sie in den einen Topf geworfen werden mit Nazis. Wenn ich mir denke, ja, ihr stellt euch ja auch nicht dagegen. Ihr könnt...
Nee,
und das ist für mich ganz, genau, ein ganz großes Problem. Und ich denke mal, ich will keiner rechten Stimme irgendwie zustimmen. Deswegen sage ich das jetzt auch nicht. Aber das ist vielleicht etwas, was die Linken teilweise von rechten Strukturen sehen können, dass man mehr zusammenhalten sollte. Aber was auf jeden Fall schon noch gut ist, dass bei linkeren Strukturen halt generell mehr auseinander differenziert wird. Und daran sieht man natürlich schon auch, dass es Bildungsdifferenzen gibt. Also nicht, dass jeder Rechte dumm ist, auf gar keinen Fall. Das will ich wirklich nicht sagen. Damit würde man sich ein bisschen leicht machen. Aber ich denke, dadurch, wenn man sich ja auch anschaut, wer die AfD wählt, dann sind da nun mal auch Leute dabei, die nicht so eine hohe Bildungsgrad haben. Und da wird es dann halt auch leicht gemacht. Das ist wie bei Trump-Wählern. Da wird einfach irgendwas rausgehauen, nicht so genau nachgeschaut und dann hat man halt ganz schnell irgendwie eine Meinung, die dann unterstützt werden kann, weil man nicht so viel nachdenkt und das ist vielleicht was, was dann auch so eine Arroganz ausmacht, die bei den Linken häufig rüberkommt, dieses Arrogante so, ja, wir sind besser als ihr, wir wissen mehr, wir sind gebildeter oder so und das ist halt ganz schwierig, das stimmt schon. Die Linken zerfleddern sich zu viel, leider, auf jeden Fall.
Ja, also Weil das, also damit möchte ich nicht sagen, dass die Rechten, dass es toll ist, dass die es nicht machen, aber ich glaube, dass es ein Teil ihres Erfolges ist, dass sie es eben nicht so machen. Weil die sonst müsste Frau Weidel ja Höcke sofort rausschmeißen und dann die ganze Partei würde sich ja quasi aufsplittern. Aber das tun sie nicht, weil sie wissen, nö, wir vereinnahmen das irgendwie und verkaufen das als ein Label. Und dadurch sind die so stark, während die Linken sich schon auch, ich finde, wegen Kleinigkeiten wahnsinnig schwächen.
Leider.
Finde ich. Also ich finde schon, dass das, weil man so wahnsinnig, so intolerant auch untereinander ist auf eine gewisse. Und das war vor 20 Jahren, weiß ich nicht so. Also wenn da jemand schwul war oder sich zwei Männer auf der Straße, wenn die auf der Straße miteinander rumgeknutscht haben, dann und da hat irgendjemand was gegen gesagt, da ist dann jemand eingeschritten und hat gesagt, ey, jeder kann hier knutschen, wen er knutschen möchte. So. Und heute ist aber so eine ganz merkwürdige Rückziehgebiet, weil keiner mehr weiß, was darf er eigentlich wie, also man würde schon noch dazwischen gehen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ein Teil von so liberalen Menschen sich rausziehen aus der Gesellschaft und sagen, ja gut, ich weiß nicht genau, wie, was es für viele Geschlechteridentitäten jetzt genau gibt, also lasst mich mit dem Thema ganz in Ruhe, es ist dann wohl nicht mein Thema, ich gehöre dann wohl nicht so dazu und dann sind die aber insgesamt raus. Und das ist gefährlich, weil man kann nur in so einer Gemeinsamkeit kann man dann gegen die wirklichen Feinde was machen. Und sich nicht gegenseitig zu sagen, Mensch, du hast jetzt das Wort so und das Wort so. Damit bieten wir viel Nährstoff den wahren Feinden.
Also, ja, wobei ich da sagen muss, Feind ist immer ein schwieriges Wort natürlich in der Gesellschaft, weil wir natürlich als Gesellschaft verstehen müssen, dass wir theoretisch alle miteinander arbeiten müssen. Und wenn wir nicht die Toleranz aufbringen, sagen wir mal, auch in einer AfD zu dulden, meiner Meinung nach, haben wir natürlich ein Problem. Also es gibt Leute, die sagen, es muss verboten werden. Ich will das jetzt nicht alles auf die AfD richten, mein Augenmerk. Aber natürlich, oder der darf nicht sprechen, der ist von der AfD, der darf nicht sprechen. Aber das ist nicht Demokratie. Das ist auch, das müssen wir aushalten. Das ist meine Meinung. Ich finde, wir müssten das trotzdem aushalten. Und die Leute, die die AfD wählen, die gibt es ja trotzdem, auch wenn die AfD es nicht mehr gibt, auch wenn Björn Höcke rausgeschmissen wird. Diese Leute, die das fördern, die gibt es in unserer Gesellschaft und wir können die nicht ausschließen. Die sind Teil unserer Gesellschaft. Und deswegen finde ich diesen Begriff dann eben zu sagen, es gibt in unserer Gesellschaft oder in unserer Demokratie wie Feinde. Natürlich gibt es immer Feinde der Demokratie, mit Sicherheit. Und auch vom Gedankengut her. Und dann muss man auch gucken, wo ist die Grenze. Aber solange es eine demokratisch gewählte Partei ist, muss man auch schauen, dass man, wie man damit umgeht. Also wie vor, weißt du, so, dass man nicht zu extrem natürlich auch wird, weil ich glaube, die Linken haben, und das darf man natürlich nicht vergessen, das, über was wir jetzt sprechen, sind die Linken. Und die positiven Seiten der Linken, es gibt auch extreme Linke und es gibt auch konservative Linke, die eine ganz eigene Weltsicht haben. Und da muss auch jeder so funktionieren. Und wenn er nicht funktioniert, dann muss das irgendwie anders. Das geht so nicht. Also es gibt auch konservative Strömungen der Linken und das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich glaube, dass es immer so dass es so Facetten sind, die sich in dieser Gesellschaft so zeigen. Genauso wie, natürlich sagt man, Leute, die die AfD wählen, sind dann, sagen wir mal, haben nicht so einen hohen Bildungsstand, dann gehen alle auf die Barrikaden, aber das sind ja Facetten. Das sind ja auch teilweise Leute, die kommen von anderen konservativen Parteien, von der CDU oder so und finden gewisse Sachen der AfD dann gut und wählen die und so weiter. Das sind ja nicht alles dumme Nazis.
Nee, aber es ist ein guter Punkt, den du sagst. Und an der Stelle, wenn ich Feinde meine, meine ich Höcke. Oder ich meine die quasi ganz rechts, genau, da können wir uns die Hand geben, die von ganz rechts kommen, aber einverleibend sind in die anderen, wo ich jetzt den Begriff auch nicht als Feind so nehmen würde, aber dadurch, dass die jetzt gemeinsam sind, weiß man ja gar nicht, was kommt denn am Ende rum. Also gibt der AfD jetzt mal die absolute Mehrheit, was passiert denn dann? Ich finde, man kann die Menschen nur daran erkennen oder die Partei daran erkennen, was sie wollen, indem man den Gedanken zu Ende spielt, zu sagen, sie haben die absolute Mehrheit. Und gibt der AfD die absolute Mehrheit? Und dann ist die Frage, was würden die jetzt wirklich durchsetzen? Was käme jetzt? Dann würden sie sich vielleicht doch zerfleischen oder auch nicht. Aber was passiert, wenn Höcke jetzt die Mehrheit hat? Und dann würde ich schon sagen, dann kommen wir schon an Punkte, die sie jetzt noch nicht sagen, die aber bestimmt irgendwo mit dabei sind. Und dann, und das ist ja die Gefährlichkeit. Ich finde jetzt, wo man denkt, das ist ein bisschen so, die wollen ja gar nicht, es gibt auch liberalere Stimmen dort. Da ist das Ganze natürlich, da versammeln sich ja auch Leute um die rum, die einfach Protest wählen, der auch nachvollziehbar ist. Bestimmte Sachen sind ja für mich auch nachvollziehbar, aber man muss ja trotzdem überlegen, was ist, wenn die dürften, was sie wirklich wollen. Wenn sie die Macht hätten, das umzusetzen, was eigentlich die Kernbrut zumindest eines Teils von denen ist. Und dann, glaube ich, sind wir nicht mehr nur im Konservativ-CDU-Lager, sondern dann rutschen wir auch in eine ganz braune Gefilde rüber. Die es auch, glaube ich, zu 10-15% in Deutschland gibt. Und ich würde sagen, und ein anderer Teil macht aber mit. So. Ja.
Also natürlich ist das, und das ist ja das Ding, natürlich die AfD zu wählen insgesamt, wenn man dieses Thema jetzt mal hat, ist natürlich immer ein Fehler und immer falsch, weil warum sollte man das tun, wäre die Frage. Ja, das macht man einfach nicht als normal denkender Mensch. Man fördert nicht solches Gedankengut. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, auch von Gästen, die ich in meiner Sendung hatte, wenn die aus Österreich kommen oder aus der Schweiz kommen und so weiter, die sehen Deutschland ganz anders. Die sehen auch diese rechten Strömung anders als wir. Die sehen das als normaler als wir. Wir haben eine ganz andere Sichtweise, haben viel mehr Angst, vielleicht auch durch unsere Geschichte, gehen total, auch in den Medien teilweise, dass wir sagen, oh Gott, das ist wie vom Zweiten Weltkrieg. Und nee, das ist es nicht. Das ist
einfach, da würde ich einhaken. Nicht umsonst ist die Marie Le Pen und die anderen rechten Parteien sagen wiederum, ihr seid uns zu rechts. Wir haben nach wie vor diese ganz rechte Brut, die aus unserer Vergangenheit kommt.
Ja, ja,
und trotzdem, wir haben beides. Wir haben dieses Traumata, dass wir alle sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist uns zu rechts. Deswegen können wir auch bestimmte Sachen gar nicht aushalten. Da gebe ich dir recht. Aber ich gebe dir auch, aber ich sage umgekehrt auch, wir werden, sobald es bei uns rechts gibt, wird es so radikal, wie es in anderen Ländern dann plötzlich nicht ist. Und ich finde es schon erstaunlich.
Angst, meinst du? Okay,
die Angst ist berüchtigt. Ich glaube, es gibt schon noch einen Teil von ganz was ganz, ganz Braunen in unserem Land, die auch noch von sowas ganz, ganz anderem träumen. Den gibt es auch. Und andererseits gibt es aber auch in uns allen dieses merkwürdige Traumata, dass wir denken, sobald wir nur ein bisschen was Konservatives hören, denken wir Nazis. Und da bin ich auch absolut, bezeichnen wir Menschen, die eigentlich nur sehr Werte und so halt Deutschland haben wollen, so wie vor 30, 40 Jahren, aber nicht wie vor 70 Jahren, dass wir die in dieselbe Schublade tun, wie die Leute, die wirklich Deutschland haben wollen, wie vor 80 Jahren. Aber es gibt auch beides. Es ist so ein bisschen dieser Wahnsinn, der bei uns irgendwie mitspielt, dass wir, deswegen gibt es auch so Höckes, die wirklich oder in der AfD, die sich die Schnauzbärte so wachsen lassen, wo du denkst, das gibt's doch gar nicht. Die latschen dann nämlich auch alle rein, immer nach wie vor. Und dann gibt es Leute, die wirklich eigentlich CDU wählen Und weil sie einfach sagen, es reicht doch, dass meine Stadt total vermüllt ist und irgendwo muss es mal eine Grenze geben, die aber überhaupt kein tiefes, rassistisches Gedankengut in sich haben. So. Und, aber die sind mittlerweile, also die haben sich mittlerweile, zumindest jetzt gerade in der AfD, sitzen die Seite an Seite. Und das macht diese Merkwürdigkeit aus. So.
So, wir sind ja jetzt, darf ich...
Ja, abgerutscht.
Nee, aber denkst du, ich trotzdem, also ich will nochmal, beziehungsweise Carla, du willst
erstmal. Nein, ich wäre jetzt von dem Thema weggekommen. Ich hätte mich.
Ja, also genau. Ich wollte eigentlich gar nicht von dem Thema weg. Ich wollte eigentlich nur das einkreisen, wollte sagen, ist das jetzt eigentlich typisch, wenn wir über Berlin sprechen, dass wir auf einmal auch so politisch werden? Würdest du sagen, das hat auch was miteinander zu tun? Also ist das für dich noch ein homogenes Gespräch jetzt, lieber Rio?
Ja, ich finde, das ist genau Berlin, wie es ist. Also wie Prenzlauer Berg ist, wo man sagt, Mensch, jetzt kommen die ganzen Schwaben, die alle die Grünen wählen, die aber gleichzeitig uns die Mieten extrem in die Höhe getrieben haben, wo es Läden gibt, die sich kaum jemand mehr leisten kann, wo es auch obwohl die alle links sind, wo es auch eine merkwürdige, man kann sagen, die ganze türkische Community oder ein Teil von der Bevölkerung ist gar nicht mehr in Prenzlauer Berg. Also sind ganz viele von einer Bevölkerungsschicht sind dort. Hm. Und auf der anderen Seite hast du die Kreuzberger, wo die sind. Und wo wollte ich jetzt drauf hinaus?
Ist das
typisch Berlin? Ja.
Und dass wir jetzt eigentlich das nachstellen, sozusagen, in unserem Talk, wie Berlin ist. Wir polarisieren, diskutieren. Das meinte ich halt. Das ist ja die Frage, weil wir jetzt auf einmal überhaupt nicht mehr über Berlin gesprochen, aber haben wir vielleicht ja doch irgendwie, ja, das meinte ich. Aus dem Bauch heraus, ja.
Ja, aus dem Bauch raus, wie sich die Stadt auch entwickelt hat, ne? Also und genau mit diesem Grün, wie du es bezeichnet hast, mit diesem grünen Bild und mit diesem linken Bild, wo der Punker halt plötzlich neben dem sehr teuren Backwarenladen steht und keine und beide existieren so nebeneinander her und haben aber eigentlich nicht mehr viel miteinander zu tun.
Aber ich würde gerne noch mal wissen, es gibt ja zum Beispiel auch die Zuwanderung, aber die Zuwanderung aus anderen Teilen von Deutschland, die nach Berlin gehen. Und ich glaube, wir haben auch schon mal irgendwie darüber gesprochen, mal vor längerer Zeit. Und dann kommen die zurück nach Darmstadt zum Beispiel, also welche auch, die ich kenne, und sagen immer, ich bin Berliner. Und die unterschreiben auch immer, euer Berliner. Da. Obwohl die gar nicht aus Berlin kommen, aber die sich dieses Image aufstülpen von Berlin. Und die teilweise auch, wenn es auch jüngere Leute sind, so Mitte, Ende 20, die teilweise auch so ein Lifestyle dann, also die so das Berlin als Lifestyle natürlich auch.
Der Latte Macchiato, das Apple iBook iPad und das nächste Projekt, an dem man gerade sitzt.
Ja, und da kommen auch manchmal dieses, was die Carla am Anfang sagte, wo sie gesagt hat, fälschlicherweise wird sie vielleicht für jemand gehalten, der die ganze Zeit gendern möchte, den ganzen Tag. Da kommen natürlich diese Gender-Themen, sehr starke Anglizismen-Klischees und diese ganzen Sachen kommen auf einmal da mit in diesen Topf rein. Und ich habe das Gefühl, dass es meistens sind gar keine Berliner, sondern das sind eben, wie gesagt, irgendwelche Zugezogene.
Ja, kennst es ist
du?
Auch so.
Das gibt es auch, oder?
Ja, natürlich. Es gibt dieses Phänomen, dass du in Prenzlauer Berg sitzt, in Friedrichshain sitzt und dort die Leute, die eher gendern und die Leute, die eher diese teuren Preise für den Kaffee zahlen und die Leute, die eher zur Universität gehen und diese Geschlechtsidentitäten, das sind eher ein Schlag von Menschen, die eher zugezogen sind, die eher mehr Geld haben. Wenn du nach Neukölln reingehst und dort mit Menschen sprichst, die wenig Geld haben, für die sind diese Sachen auch in einem ganz jungen Alter eher fremd. Also sprich mal mit türkischen Mädels in Neukölln, da gendert niemand. Und das sind aber auch nicht alle, oder gendern ganz wenige. Und das sind aber auch nicht, die sind aber auch nicht deswegen bildungsfern, sondern die haben, aber das ist da zum Beispiel noch überhaupt gar kein Thema. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, möchte ich gar nicht bewerten. Mhm. Aber es findet dort überhaupt nicht statt, während es in anderen Stadtteilen sehr stark stattfindet. Und das sind schon auch so verschiedene Subkulturen, die so nebeneinander herleben. Wo man auch wo es nicht eine Einheit gibt. Das ist auch nicht nur so ein Generationending. Also man kann ja,
wo, sagen, man, also wo man auch sagen ja. muss, die prägen natürlich für uns, die nicht in Berlin leben, natürlich ja. auch ein Bild von Berlin. Das ja. finde ich halt auch, wenn man das mitkriegt, weißt du? So
aber ein ganz kleines Bild, ne?
Ja, aber eins, was man schon auch, weil sie dann vielleicht auch auf den, in den sozialen Medien sehr aktiv sind und so weiter, vielleicht dann sogar noch mehr mitkriegt. Ja? Deswegen finde ich es ja auch schön, wenn du eben mit dem Kick mal Berlin und so weiter, da ja auch nochmal eigentlich ein ganz anderes, bunteres, viel bunteres Bild ja zeichnest von der Stadt. Ja,
ja, ich habe eigentlich so, was mich immer nervt, ist, ich versuche zumindest kein sozialpädagogisches Bild oder ein, ich versuche das einfach sehr pur zu machen. So, was mich nervt, nervt mich und was ich schön finde, finde ich schön. Und denk nicht drüber nach, was bedeutet das, wenn ich, also ich habe ganz viel Hass bekommen. Ich habe zum Beispiel die Yorkbrücken war also ein Band, was 500.000 Klicks bekommen hat dann, und wo ich aber ganz, ganz viele Hasskommentare hatte, wo gesagt haben, verpiss dich doch aus Berlin, zieh doch weg, wenn du ein Problem mit den Yorkbrücken hast. Dabei, ich liebe die Yorkbrücken. Mein erster Satz in diesem Band war gewesen, eins vorweg, als Ur-Berliner liebe ich natürlich die Yorkbrücken, aber bam, 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 bam. Aber das darf ich nicht sagen, weil es gibt nur diese zwei Kisten. Entweder ich bin der Berlin-Beschmutzer, da muss ich die Yorkbrücken lieben, oder ich bin der Berlin-Hasser und da muss ich sowieso alles in Berlin scheiße finden. Aber es ist, ich liebe die Yorkbrücken, aber ich finde es trotzdem anstrengend, da manchmal durchzugehen, wenn alles nur noch nach Pisse, Kacke riecht und ich Angst haben muss, überall überfallen zu werden, dann kann mich das auch nerven so. Und gleichzeitig finde ich diese gentrifizierten neuen Bürogebäude zum Kotzen. Ich hasse die, einen Teil der Mediaspray finde ich auch zum Kotzen. Aber ich muss auch da nicht alles immer scheiße finden. Auch da gibt es dann so hübsche Sachen. Und ich versuche das schon so ein bisschen so zu nehmen, was mir gerade so, wie es gerade so kommt. So, es ist auch nicht für alle, glaube ich, nachvollziehbar ganz. Deswegen vereinen sich auch sehr merkwürdige Leute auch unter meinem Account. Aber es, ich versuche halt, das so pur zu machen, aber glaube, dass dadurch eine größere Vielfältigkeit von der Stadt gezeigt wird, als wenn man quasi alles unter einer Schablone macht.
Aber wenn man jetzt wenn du als Städtereiseführer arbeitest, dann kommt da so eine Gruppe, wie so ja. die Plätze, die du aussuchst, nach was ja. für Kriterien suchst du das aus?
Naja, also ich habe ja zwei Touren quasi, wo ich glaube, dass es die noch gar nicht gibt. Das ist einmal die hässlichsten Orte von Berlin. Und die andere Tour gibt es schon Kreuzberg, aber die hässlichsten Orte von Berlin, da suche ich, da gibt es verschiedene Kriterien. Also es gibt dann zum Beispiel das Kriterium, es fängt an am Cottbusser Tor, den ich einerseits liebe und andererseits habe ich auch ein ganz, hat man mir so oft versucht, mein Handy zu klauen, aber ich bin immer gut weggekommen, wie am Cottbusser Tor. Und dann geht es aber auch weiter, dann geht es aber auch rüber zu Mediaspray. Eigentlich alles, was mich persönlich berührt. Ne? Es ist so, ich finde ja auch, Hässlichkeit ist ja auch, es gibt auch ganz langweilige Hässlichkeit. Und es gibt aber auch Hässlichkeit, die mich aufregt. Mich regt zum Beispiel am meisten auf Poco Domena am Hallischen Tor. Das ist so ein riesen Einkaufszentrum. Und wenn dieses Einkaufszentrum irgendwo in so einer Kleinstadt wohnen würde, würde ich nicht sagen, aber in meinem schönen Kreuzberg steht diese Poco Domena. Und mir fällt wirklich nichts auf, wie man dieses Gebäude hätte hässlicher bauen und konstruieren können, wie es bei mir an der Poco Domena steht. Und die, wenn ich da reingehe, sind die auch so unfreundlich. Es gibt diesen Satz, ja, ich wollte mal fragen, haben wir nicht? Ja, aber vielleicht haben wir nie gehabt. Und so wirst du halt auch behandelt die ganze Zeit. Und das Band, aus eigener Erfahrung, dachte ich, dieser Poco Domena muss ich unbedingt ein eigenes Reel widmen. Und das für mich eigentlich mit einer der hässlichsten Orte von Berlin, aber es ist halt, gehört auch zu Berlin dazu. Ne? Also
aber da gehst du nicht mit dieser Reisegruppe rein in das Poco Domena, oder?
Von außen, wenn man von außen auch angucken. Ja, ja.
Von drinnen wäre auch toll, wenn du sagen würdest, das sind diese Mitarbeiter, die mit ihnen ja. überhaupt nicht reden.
Ja, ja, das wär auch eine Möglichkeit, aber mittendrin muss man es ja beantragen. Wenn die wissen, was ich vorhabe, wäre es wahrscheinlich schwierig. Carla, also du bist ja, aber ich hänge es im Kopf noch nach mit dieser politischen Diskussion. Die finde ich ja wirklich sehr, sehr wichtig. Ist es denn so, dass ihr sagen würdet, in Darmstadt hat es auch so eine extreme Veränderung in den letzten 20 Jahren gegeben?
Ich bin erst 20 Jahre auf der Welt, deswegen...
Du bist 20 Jahre, das ist ja Wahnsinn.
Ich
ja.
kann leider da jetzt so, ich kann jetzt...
Inwiefern denn? Also inwiefern Veränderungen denn? Was meinst du?
Na, würdest du sagen, dass Darmstadt vor 10 Jahren anders war als jetzt?
Also Darmstadt war... Vor 20 Jahren anders als jetzt.
Ja. Also,
ich würde sagen, so 20 Jahre circa. Und vor 30 Jahren war es nochmal ganz anders. Ja,
also
ja,
ich würde sagen, natürlich. Da gibt es
also natürlich
den Unterschied. Also ja. Wir waren zum Beispiel ja immer so der einzige Landkreis, der grün regiert war. Wir hatten einen grünen Oberbürgermeister. Und das ist es jetzt nicht mehr. Es ist jetzt die SPD. Das heißt, wir sind jetzt also untergegangen in halt alle CDU- und SPD-geführten Landkreise. Aber ich würde sagen, dass Darmstadt schon natürlich eher wirklich, es ist sehr dominiert von Architekten und sehr von grünen Architekten und irgendwie schon auch eher links, würde ich sagen. Also so, ich nehme da jetzt auch keine große Veränderung wahr, weil die Zeit, die ich quasi politisch aktiv bin oder quasi, also dass ich sehr politisch aktiv bin, ist sowieso erst jetzt in den letzten Jahren gekommen, aber dass irgendwie meine Eltern mir das natürlich so ein bisschen weitergebracht haben, weil die eine ähnliche politische Meinung haben wie ich und das von denen geprägt worden ist, das war ja schon seit der Kindergartenzeit, dass ich da einfach so bestimmte einfach Denkmodelle übernommen habe. Also das bekommt man ja schon recht früh mit und ich würde sagen, da hat sich jetzt aus meiner Sicht nicht so viel verändert. Also ich nehme Darmstadt schon immer als recht offen und tolerant wahr. Also das ist schon, wie gesagt, dadurch, dass es die Lastenräder hier sind super viele. Es ist wirklich sehr, sehr viele Lastenräder und sehr viel Grün, wie gesagt. Und es ist ja auch sehr teuer, leider, einfach von den Mieten, weil es halt im Rhein-Main-Gebiet ist und das halt schon natürlich bei den Top-Städten dabei ist. Aber es ist immer trotzdem sehr offen und irgendwie klein und grün ist. Und ich würde sagen, ich habe da jetzt in meiner aktiven Zeit noch nicht so eine Veränderung wahrgenommen. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht so lange auf der Welt. Also,
ja, und es ist halt auch eine Studentenstadt, muss man auch sagen. Also wir haben natürlich sehr, sehr viele Studenten. Und also bevor du auf die Welt gekommen bist, natürlich, Carla, muss man sagen, war es auch SPD und davor sehr, sehr lange CDU geführt. Und es ist eine Beamtenstadt. Also es ist eigentlich eine sehr konservative Stadt, so eine Arbeiterstadt, sagt man eigentlich so ein bisschen auch Darmstadt. Das sind so die Wurzeln. Und Darmstadt ist, würde ich sagen, vom Klischee her, will immer wie Frankfurt sein, ist aber eigentlich, sagt man, das Tor zum Odenwald und versucht aber immer so ein bisschen großstädtischer zu sein, als es ist, weil es ist eigentlich, ja, finde ich schon, es ist schon eher ja auch ein verschlafenes Nest. Aber ich würde der Carla zustimmen, dass es ist sehr links, sehr grün, trotz alledem orientiert. Die Leute sind eher tolerant, muss man sagen. Es sind jetzt keine so, also es ist schon so, ja, auf jeden Fall. Aber es hat sich trotz alledem, also ich denke auch, es hat sich schon verändert. Also es hat sich ganz deutlich verändert. Die Migration spielt auch eine ganz große Rolle natürlich. Also Darmstadt hat extrem sich in der Beziehung verändert. Also wir haben, ich weiß nicht, wie viel Zuwanderung wir jetzt hier haben, aber natürlich für Leute, die hier vor 30, 40 Jahren gelebt haben, für die ist das natürlich ein, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, es ist für die ein Kulturschock, aber die müssen sich halt damit arrangieren, dass sie in die Innenstadt gehen und da sind halt sehr viele Handyläden und sehr viele Friseure und so weiter und so fort. Das ist halt so. Für junge Leute, denen fällt das ja nicht auf, aber für ältere Darmstädter ist das natürlich auf einmal, aber so ist es halt überall, denke ich, in Deutschland, nicht nur in Darmstadt. Aber wir, glaube ich, hier in Darmstadt haben auch eher mit offenen Armen dagestanden. Also wir haben eher den Leuten, glaube ich, auch, die wurden hier nicht so angefeindet, glaube ich, weil wir auch so von dem, wir sind schon in diesen Wurzeln eher, wie gesagt, eher linksgrün.
Was selbstverständlich sein sollte, also dass man Leute nicht anfeindet, sollte natürlich selbstverständlich sein. Dafür braucht man jetzt nicht stolz auf Darmstadt sein, das ist einfach natürlich ein menschliches Verhalten. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass es natürlich auch gerade, also Merck ist ja so ein sehr großer eine Firma in Darmstadt, ich weiß nicht, ob man,
ja, Pharmaindustrie,
genau, wo das ein riesen Arbeitgeber für Darmstadt ist, ich weiß nicht, wie Darmstadt aussehen würde ohne Merck. Also es, und auch die ESA, ESOC, natürlich Riesending. Aber ich glaube, dass da auch schon sehr gezeigt worden ist, dann, ich meine, natürlich in der quasi Hochzeit von Geflüchteten, die hier nach Deutschland gekommen sind, war es dann schon so, dass natürlich schon, glaube ich, in Darmstadt auffallend viel mit offenen Armen empfangen worden ist. Das stimmt schon. Also da, dass dann auch die Turnhalle von Merck irgendwie direkt aufgemacht worden ist und dass direkt alle Veranstaltungen von Merck da abgesagt worden sind und gesagt worden, okay, da kommen jetzt Menschen hin, weil das ist jetzt gerade die Priorität und so. Ich glaube, das ist einfach was Darmstadt vielleicht auszeichnet. Und man sieht auch während dem Wahlkampf in Darmstadt, innerhalb von Darmstadt auf gar keinen Fall irgendwelche AfD-Plakate. Diese kommen erst an den Rändern. Also wirklich, du fährst durch Dörfer, da sind nur AfD-Plakate und in Darmstadt hängt fast keins. Also da sieht man schon ganz klare Unterschiede. Das ist einfach nicht so, in Darmstadt ist man ist schon eher offen.
Ja, aber das ist wirklich tatsächlich wirklich auch vor deiner Geburt so dieser, das war immer schon diese Ursuppe von Darmstadt, dieses Linke. Es gab auch teilweise so wirklich hier so Gruppierungen und so, die wirklich immer wie geschaut haben, ob irgendwas Rechtes kommt. Und dann wurden die im Grunde aus der Stadt geprügelt, in Anführungsstrichen. Also so, das wurde schon immer so. Die sind mittlerweile alle schon 70 Jahre alt oder so, diese Typen. Aber das gab es tatsächlich, sowas. Und ich glaube, das hat insgesamt die Stadt schon auch geprägt. Ja. Aber ansonsten ist es, wie gesagt, eine sehr, ich finde, sehr konservative, eher verschlafene Stadt.
Ja, ich höre bei Chris einen großen Wunsch raus, auch Darmstadt mal zu verlassen, während Carla noch sehr dran festhält. Ja. Das ist quasi umgekehrt.
Ich mache auch so einen Städtereiseführer hier in Darmstadt wie du in Berlin, weil dann kann ich auch die hässlichsten Orte von Darmstadt. Ich habe ja auch so eine Hassliebe mit dieser Stadt.
Weißt du?
Wenn ich auf die Arbeit fahre, ich reg mich über alles auf, ja, egal was. Und aber trotzdem bin ich halt hier geboren. Es ist nun mal auch meine Stadt. Also so,
dabei ist es.
Ist ja bei mir auch so.
Dabei ist es ja eigentlich andersrum. Also ich denke, der Chris bleibt eher hier und ich gehe weg. Also von daher ergibt es nicht so viel Sinn. Aber mein Ziel ist immer, ich will woanders studieren, ich will woanders auch mal leben. Werde ich hoffentlich nächstes Jahr machen. Ja. Und dann will ich aber zurück nach Darmstadt kommen. Eigentlich, das ist so mein Traum, ja.
Irgendwann dann oder dann bald?
Nee, irgendwann dann, wenn mein Leben dann ernster wird, wenn es dann auch so um ernsthafte Beziehungen und Hochzeit und so und dann irgendwann Kinder oder so, weißt du,
das ist aber schon, das ist eher die konservativen Pläne, die du schon so hegst.
Man weiß ja nie, es geht ja im Leben Gott sei Dank darum, dass man sich einfach frei entscheiden kann. Das ist ja, man sagt ja nichts gegen eine konservative Ehe, man sagt ja einfach nur was dagegen, dass man da rein gezwungen wird, um das hier kurz nochmal zu staten. um da mal ein englisches Wort reinzubringen.
Ja, logisch, wichtig.
Nee, aber an sich will ich dann schon, so würde ich sagen, in den nächsten 10 Jahren eigentlich schon wieder zurück nach Darmstadt, dann, wenn ich dann irgendwann weg bin. Und dann will ich wieder kommen. Aber ich will es auch nach Mainz. Ja, natürlich. Nee, nach Mainz eigentlich. Also weil,
nach Mainz? Oder nach Mainz ist ja... da kommen ja viele Komiker hin, die du interviewst, oder Chris?
Der Tobias Mann kommt aus Mainz.
Ist das der einzige Mainzer, den du hast? Oder,
ja, also so den, mit dem ich sehr viel mache. Ja, ja, klar, das ist nur der Tobias, der kommt aus Mainz. Er ist aber schon auch eine Größe. Mainz, wie es singt und lacht.
Vielleicht
landet die Carla noch im, wie sagt man in Mainz? Da sagt man, glaube ich, Fasching?
Nein.
Oder Karneval. Nee, man darf eine Sache nicht sagen. Ja, fast
ich weiß nicht.
Irgendwas darf man nicht sagen. Da werden die Mainzer, die radikalisieren.
Ja, und ich bin eigentlich jedes Jahr in Mainz und ich müsste es eigentlich wissen. Ich stehe da eigentlich immer und bin dann so ein bisschen kulturschockmäßig dann plötzlich bei den ganzen Feiernden dabei. Aber eigentlich müsste ich es wissen.
Also ich merke schon, aber ihr beide, ihr kommt irgendwie, ihr habt schon hier so eine Verbindung. Also das ist, ihr habt euch auch gesucht und gefunden. Ich hätte heute gar nicht dabei sein müssen.
Chris, kann es eigentlich gehen.
Ist das halt. Ja. Ich gebe das ja auch die Staffel weiter. Das ist ja schon, ich leite das ja ein, das generationsübergreifend.
Carla übernimmt,
eines Tages.
Carla Talks,
wenn sie wieder nach Darmstadt kommt und da ich schon sehr alt bin, dann sage ich, Carla, jetzt ist deine Zeit angebrochen. Ja.
Das finde ich allerdings so interessant mit dem Alter, muss ich sagen. Das mag ich an Berlin, das liebe ich an Berlin sehr.
Ja.
Es gibt auch natürlich Unterschiede, Generationenunterschiede. Aber ich habe trotzdem ein bisschen das Gefühl, dass sie dadurch, dass es so andere Punkte gibt, wo man aneinander kommt oder Schnittpunkte gibt, so, dass irgendwie Berlin nicht ganz so ein großes Thema ist. Mhm. Wie wenn ich Sendungen mir anschaue im Fernsehen, wo ständig ist, meine Generation, deine Generation, deine Generation. Irgendwie ist es in Berlin, ist man dann doch eher der Bezirk und der Bezirk. Ja, bist du auch Kreuzberger, bist du auch Ur-Berliner, bist du auch Ur-Berliner, komm auch aus der Stadt, was findest du denn scheiße, war doch so und so. Das wechselt ein bisschen mehr hin und her. Es gibt nicht so ganz die von der Generation zu der Generation, finde ich ganz angenehm. Ja.
Das ist wie bei uns, oder Carla? Wir identifizieren uns als Südhessen, aber sonst sind wir Freunde. Also wir sind sozusagen, wir sind in der Generation, meine ich. Wir feinden uns nicht an, oder?
Nee.
So generationsmäßig? Nee.
Nee, aber ich habe noch eine wichtige Frage an dich.
Ja.
Wenn ich jetzt, stell dir vor, ich komme jetzt nach Berlin und habe so richtig Lust, ich habe nur so 2-3 Tage und ich würde jetzt einfach aus deiner stadtführerischen Sicht gerne wissen, wie du das bewerten willst. Ich komme dahin nach Berlin, komme am Hauptbahnhof rein. Was würdest du mir empfehlen, wo sollte ich am ehesten schlafen, um einfach das Berliner Gefühl, was du als für dich Berliner Gefühl definierst, wo würdest du mir, welches Viertel, welchen Kiez würdest du mir empfehlen?
Möchtest du mit guter Laune oder mit schlechter
mit guter Laune
wegfahren
Laune,
wieder?
Mit guter Laune.
Mit guter Laune. Ja, dann würde ich sagen, bist du in Kreuzberg, bestimmte Teile von Kreuzberg schon gar nicht schlecht aufgehoben. Ich würde mit dir auf jeden Fall einen Bummel machen, nochmal durchs alte Kreuzberg, also durchs Kreuzberg 36. Dann würde ich versuchen, so weit wie möglich die U-Bahn zu meiden, denn wenn du klaustrophobisch veranlagt wärst, was ich ein bisschen bin, kann man momentan sehr schwer U-Bahn fahren. Dann würde ich mit dir, auch wenn man es nicht mehr sehen kann, trotzdem einen kleinen Spaziergang im Prenzlberg machen. Dann, um dann nochmal mal richtig Berlin, auch nochmal richtig, dann würde ich mit dir am Savignyplatz umherlaufen. Da gibt es eine wunderbare Kneipe, zum Beispiel den Diner. Dann gibt es ein wunderbares Klärchens Ballhaus. Da würde ich mit dir das aber trinken gehen. Dann würde ich natürlich, muss auch ein bisschen Crime auch haben, wenn wir nachts nach Neukölln reingehen. Mal gucken, was da so los ist. Dann, um ganz anderes Berlin zu sehen, würde ich mit dir nochmal in den Osten fahren, und zwar nach Hellersdorf. Da wäre es dir etwas merkwürdig, aber diese Plattenbauten muss man auch gesehen haben. Und zum Abschluss würde ich versuchen, dass wir uns was Verrücktes anziehen und dann doch in KitKat oder ins Bergheim reinzukommen.
Das steht auch noch auf meiner Liste, dass ich irgendwann mal...
Damit man dann natürlich das hat, was in Berlin, kannst du damit gar nicht mehr beeindrucken, aber ihr könnt mir vorstellen, dass man in Darmstadt durchaus damit beeindrucken kann, wenn man sagt, ich war die Nacht im Kitty oder ich war die Nacht im Bergheim. Und dann hättest du Chris viel zu erzählen.
Ja, auf jeden Fall.
Ne?
Und was hättest du jetzt groß anders gemacht, wenn ich gesagt hätte, ich will danach schlechte Laune haben? Was wären die Stellschrauben gewesen?
Oh, die Stellschrauben wären dann gewesen, dass du erstmal, dann wären wir erstmal schön U-Bahn gefahren, dann wären wir zum Beispiel zum Hermannplatz gefahren, dort hätte ich gesagt, musst du auf Toilette, ja, geh doch mal da, gibt es eine schöne City-Toilette, dann wären wir einfach, hätte ich dich in bestimmte... Friedrichshain hasse ich, warum auch immer, es tut mir leid zu sagen, aber ich bin kein Friedrichshain-Fan. Dann hätten wir uns in verschiedenen, und ich glaube, dass man auch ganz schnell schlechte Laune kriegt, wenn man dort in Läden ist, wo alles so dermaßen überfüllt ist. Dann wären wir ins, dann wären wir viel eingefallen.
Ja, ich merke schon, da gibt es...
Dann wären wir auf jeden Fall auch eine Menge eingefallen, okay. Ja.
Ein richtiger Scheißtrip.
So, ja. Richtig beschissen gemacht.
Genau.
Der Scheißtrip, das wäre vielleicht auch noch was für die Zukunft, der Scheißtrip.
Ja, genau.
Ja, okay, also lieber Rio, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Ja. Wir verlinken natürlich deine Kanäle, das ist ganz wichtig, damit man dir folgen kann und deine tollen Videos sich anschauen darf, die du ja recht regelmäßig postest, gell?
Ja, also ein- bis zweimal die Woche mache ich das.
Und und wenn wir in Berlin sind, die Carla und ich, wenn wir einen Betriebsausflug machen, dann
kommen wir vorbei.
Kommen wir auf jeden Fall vorbei, würde ich sagen.
Ist eigentlich mal sowas geplant wie Peckham Talks Live? Das machen doch ganz viele andere jetzt auch.
Das war tatsächlich ja die Ursprungsidee, warum ich die Carla gefragt habe, weil ich wollte ja eigentlich eine Live-Version mit ihr
machen.
Du erinnerst dich gar nicht mehr, Carla, das verdrängt.
Mit den Erbsen, doch, ich kann mich erinnern.
Mit den Erbsen?
War das nicht?
Ja. Ja, mit den Erben, ich weiß nicht, was du meinst, aber egal, auf jeden Fall, dann habe ich aber keinen Raum gefunden und habe gesagt, komm, jetzt lass es einfach anfangen, und dann haben wir das online gemacht, aber wer weiß, eines Tages machen wir das vielleicht. Also ich will jetzt nicht ganz allein mit der Carla irgendwo hinfahren, das ist ein bisschen creepy, aber wenn wir noch mehr, also vielleicht noch ein bisschen mehr Crewmitglieder oder irgendwie so kriegen, dann stopfe ich das ganze Auto voll mit Leuten und dann kommen wir auf jeden Fall.
Warum ist denn das creepy?
Naja, ich bin 46, Carla ist 20, ich kann ja nicht mit ihr nach Berlin fahren, das ist ja komisch.
Ja, kann man auch zusammen feiern gehen.
Diese
Gedanken gibt es jetzt bei mir nicht. Ich kann meinen
du bist ja auch Berliner, Freund, das ist
anders. Bei dir spielt das Alter ja keine Rolle, ne? Also.
Nicht so ganz. Mein allerbester Freund ist ja 84. Mhm. Ja. Und ich arbeite jetzt gerade mit einem, da darf ich noch nicht viel drüber reden, woran ich gerade arbeite, aber da kommt demnächst mehr. Der ist auf jeden Fall in deinem Alter, liebe Carla. Und da arbeiten wir gerade Tag und Nacht, sind wir da beschäftigt.
Das ist deine eigene Carla, kriegst du jetzt, oder was?
Sozusagen. Also aber das wird dann ein Ergebnis, würde dann werden. Aber da darf ich noch nicht so viel
drüber
verraten.
Wir sind gespannt.
Aber es wird, sehr gespannt.
Jeder sollte eine Carla haben.
Ja.
Also, lieber Rio,
ja.
Wir wünschen dir alles Gute. Es war total schön. Es war vor allem sehr politisch auch jetzt alles. Ich habe gar nicht damit gerechnet, aber ich fand es super spannend. Ja.
Ja.
Und es war sehr, sehr schön, dass du hier warst. Das erste Mal und hoffentlich nicht das letzte Mal.
Nee. Ich komme wieder. Man muss mich nur einladen. Also Ich muss an der Stelle sagen, es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich eingeladen worden bin in einen Podcast. Also meine erste Show
sehr
quasi.
Gut. Hast du top gemacht.
Das ist eine
top
Ehre.
Ja. Danke, vielen Dank.
Okay, also in dem Sinne, mach's gut, lieber Rio. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao.